Herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast rund um den SC Paderborn 07. Mein Name ist Sebastian, das ist jetzt Folge 436 und ja immer noch, wie bei der letzten Folge dabei, begrüße ich an meiner Seite den Ayhan Toumani, Leitersport von der 07 Akademie. Hi Ayhan.
Hallo Sebastian, hallo zusammen.
Ja, beim letzten Mal ist es in typischer Padercast-Manier, waren da wieder zu viele Fragen für zu wenig Zeit gehabt. Also das fehlende Zeitgefühl hatten wir schon bei Steffen Baumgart, der wollte 20 Minuten aufnehmen, am Ende waren es 2 Stunden. Deswegen hören wir uns heute nochmal und wollen jetzt über deine Zeit beim SC Paderborn sprechen und haben ja beim letzten Mal sehr spannend damit geendet, dass du angerufen worden bist vom Christoph Müller, vom damals auch schon als führende Persönlichkeit des Nachwuchsleistungszentrums und ja sozusagen gefragt worden bist, ob du diese Rolle annehmen möchtest als Leiter Sport. Ich weiß nicht, wie war die genaue Beschreibung damals der Stelle? Auch Leiter Sport oder wie
mit genau, was ist auf dich Leiter zugekommen? Sport. Ja, genau, Leiter Sport NLZ.
Ja. Und genau, und was hat dich begeistert nach, wir haben es ja beim letzten Mal ausführlich erörtert, Arsenal und deiner Zeit in den Niederlanden, in der Türkei, deiner Arbeit mit Christoph Daum. Was hat dich dann bewogen, das anzunehmen und dann, welche Aufgabe hat dich begeistert, wenn man es mal so formuliert?
Ja, es waren mehrere Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Allen voran würde ich schon so die ähnliche Denkweise, die der Verein da auch so präsentiert, überzeugend präsentiert hatte, indem man dort einen mutigen, offensiven Angriffsfußball spielen lassen möchte. Das war ja so damals mit Steffen Baumgart und Markus Krösche. So die Idee, die man auch dort in der Profimannschaft vorgefunden hatte. Und das ist mir natürlich auch nicht verborgen geblieben. Das Gleiche sollte dann auf den Nachwuchs übertragen werden. Und ich kann mich noch erinnern, wo der Markus dann sagte, Ayhan, das ist deine Aufgabe, das dann zu implementieren mit dem ganzen Team im Nachwuchs. Und das war ein wichtiger Grund, weil das genau zu meiner Idee von Fußball passte und immer noch passt. Darüber hinaus gab es natürlich auch andere Gründe, die Nähe zum Wohnort ist sicherlich nicht uninteressant gewesen. Nach den vielen Umzügen, die ich ja, wie ich schon beschrieben hatte, gehabt habe, war das kein unwichtiger Punkt. Dann eben ein NLZ damals eines Profivereins, was dann sich noch finden wollte, wo noch viel aufgebaut werden sollte. Das war natürlich auch attraktiv und spannend, herausfordernd, da mitzuwirken, da mitzumachen, um dann einen gewissen Weg mittel- und langfristig zu gehen. Und das waren so die Beweggründe damals.
Wir werden ja bei dieser Serie jetzt noch mit der Dr. Anne Thyssen zu dem Thema Pädagogik sprechen. Wir werden mit Thomas Bertels sprechen und am Ende auch mit Christoph Müller selber sprechen, am Ende dieser Reihe. Deswegen aber dadurch, dass wir jetzt ja relativ am Anfang der Reihe sind, vielleicht mal so eine Frage, und brauchst du gar nicht so sehr aus organisatorischer Sicht beantworten, sondern mehr so aus sportlicher Sicht. Was ist überhaupt ein klassisches Nachwuchsleistungszentrum in Deutschland, in Paderborn, auch zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast? Wie es heute ist, können wir ja dann gleich uns hinentwickeln in dem Gespräch. Aber was ist das eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man wirklich vom Mond gefallen ist und gar nicht weiß, sich gar nicht im Fußballkosmos auskennt?
Naja, platt und einfach gesagt ist es die Jugendabteilung eines Profivereins, das, was jeder von seinem Heimatverein kennt. In den Profivereinen heißt es einfach dann Nachwuchsleistungszentrum, NLZ. Das ist ja damals auch eingeführt worden im Zuge der gewisser Reformen, die es beim DFB gab, wo man insgesamt die Nachwuchsförderung noch besser gestalten wollte, optimieren wollte. Ich glaube, das war nach ein, zwei schlechten EMs und WMs, wie das dann so meistens ist, dann versucht man einiges anzustoßen. Die Konzepte dafür unter anderem, an denen hat auch der Christoph Daum damals sehr, sehr stark mitgearbeitet für den DFB. Er sollte ja auch damals Bundestrainer werden. Viele Ältere werden sich erinnern. Aber das hat so quasi dazu geführt, dass man die ganze Ausbildung professionalisieren wollte. Vor allem vor allem in den Profivereinen, nicht wahr? Und eigentlich ist, was ist ein Nachwuchsleistungszentrum, hast du gefragt? Das ist eine Ausbildungsstätte, die professionell geführt wird, wo hochtalentierte oder talentierte Kinder und Jugendliche systematisch entwickelt werden sollen für eine mögliche Karriere als Lizenzfußballer, wobei wir alle wissen, dass die Quote da auch sehr gering ist.
Gibt es da aus sportlicher Sicht, also wir werden in der Folge mit der Anne Thyssen und dann noch natürlich auch am Ende mit Christoph Müller darüber sprechen, was es so an Orga-Vorschriften gibt, was weiß ich, baulicher Natur oder so. Aber gibt es da aus, also ist man da sportlich, als sportlicher Leiter, muss man sich da an so einen Ausbildungsrahmenplan halten, wie bei so einer Ausbildung was weiß ich, zum Handwerker oder so? Oder ist das sportlich sehr frei gestaltet und wie empfindest du das?
Naja, wir haben schon eine Ausbildungskonzeption, nach der wir uns auch orientieren. Wie gesagt, es ist eine Orientierung, es ist aber natürlich immer jedem Verein und jedem Club, jeder Nachwuchsabteilung dann freigestellt, wie man das gestaltet, womit man das füttert. Und wir sind quasi, wie gesagt, da mit einer klaren Idee rangegangen, gemäß unserer Idee, wie wir Fußball sehen, wie wir möchten, dass Kinder und Jugendliche möglichst mit viel, viel Spaß und Freude am Fußball, dem Fußball erhalten bleiben und natürlich auch erfolgreich als Mannschaft dann auch irgendwo spielen. Das sind so, da können wir über Prinzipien reden, über Werte reden. Am Ende geht es darum, tatsächlich von dem F-Jugendspieler oder bei uns dann U11 Spieler, das ist der Einstieg bei uns, bis hin zu den Profis, diese maximale Freude am Fußballspielen zu erhalten, um dann auch viele, positive Erlebnisse, viele, Zweikämpfe zu gewinnen, Tore zu schießen. Darum geht es letzten Endes. Ne?
Dann lass uns doch mal tiefer reingehen, wie das Ganze so funktioniert. Also, du hast gesagt, 2017, 2018 ging es dann so richtig los, Zusammenarbeit mit Steffen Baumgart. Wie war damals wie bin ich damals als Jugendspieler in die Akademie gekommen? Was hast du da für eine Struktur vorgefunden und wie war das damals, der Austausch zwischen Steffen und euch? Wie würdest du die Zeit damals beschreiben? Also, wir machen dann gleich den Kontrast zu heute, aber sofern es einen gibt, aber wie waren da so die Anfänge? Wie willst du das beschreiben?
Ja, Steffen war ja erstmal grundsätzlich stark beschäftigt mit seiner Profimannschaft. Das ist natürlich das Zugpferd des gesamten Vereins. Der war dann für uns auch immer zu haben, wenn wir ihn brauchten. Und in der Zusammenarbeit war er immer sehr, sehr kooperativ, sehr freundlich, sehr respektvoll. Das zeichnet ihn ja auch aus, nicht nur als Mensch, sondern auch als wertvoller Trainer, der dann wirklich Tolles und Herausragendes erreicht hat bei uns, beim SC Paderborn 07. Was habe ich vorgefunden? Naja, es war ja, wie du dich erinnerst, 2017, dieser Fastabstieg in die Regionalliga sogar. Erstmal habe ich sehr wenige Menschen vorgefunden im Vergleich zu dem, was heute da steht, im NLZ und im gesamten Verein. Es waren also Menschen dort, die aber willig waren, die wirklich mit Herzblut dabei waren, die gefühlt nicht einen Job hatten im Verein, sondern sieben, acht gleichzeitig. Und jeder war bereit, mit anzupacken und mit voller Energie voranzugehen. Ich kann mich erinnern, dass wir, also eigentlich war es 24-7-Job, ja. Also du warst von morgens bis abends da und hast überall mit angepackt. Und das waren jetzt mehrere Baustellen, die bedient werden mussten, um überhaupt mal in Gang zu kommen. Und dementsprechend hat es natürlich auch viel Spaß gemacht, so die da waren, ob das dann der Robin Trost war, der Philipp Strenge, Mitch Kniart als Trainer der U21, als einziger hauptamtlicher Trainer. Die sind marschiert, die haben überall mit angepackt, ob das dann das eigentliche Training der eigenen Mannschaft war, die Spielvorbereitung, aber auch ein Kickercamp, Spielersichtung, was muss im NLZ selbst gemacht werden, in dem Gebäude, Plätze, Orga, Bälle, alles musste irgendwie organisiert und durchgeführt werden. Also es war schon viel Arbeit mit wenig Leuten.
Ja, du hast gesagt, wie kann ich mir das, oder eine Frage, die auch aufgekommen ist, wie kann ich mir das vorstellen? Wenig Leute, viel Arbeit, aber ja trotzdem auch viele junge Leute, die betreut werden wollen und die Entwicklungsschritte gehen wollten, die eine Mannschaft, also eine erste Mannschaft hatten, die so ja, zwischen dritter und zweiter Liga dann gependelt ist zu der Zeit. Wie ist der Zulauf damals gewesen im Kontrast zu heute? Also Zulauf meine ich jetzt, das Interesse, wie viele Menschen sich informieren über eure Arbeit oder auch euer Scouting. Wie hat sich das, also wie ist das, wie würdest du das kontrastieren zwischen damals und heute?
Ja, wie ich schon sagte, es waren Personen da. Ich muss gerade an Thorsten Koch denken, der Athletiktrainer war, aber auch gleichzeitig die Pädagogik geleitet hat. Also auch was die Internatsspieler betrifft, schulische Themen der aller Spieler irgendwo auch. Das war ein Hammerjob. Das waren wirklich nicht. Also so hatten wir mehrere Leute da. Wir haben uns dann Schritt für Schritt. Wir hatten keinen hauptamtlichen Scout, haben wir heute immer noch nicht, aber wir haben generell sehr wenige Scouts gehabt. Ich muss zurückdenken, jetzt liegt ja auch 9 Jahre zurück jetzt. Aber es war alles sehr wenig. Und im Laufe der Zeit, Jahr für Jahr, haben wir wirklich dann sukzessive in den verschiedenen Bereichen, ob es dann in der Physiotherapie, in der Athletik, im Scouting, im Trainerwesen, in der Leitungsebene, Schritt für Schritt haben wir dann ja qualitativ sehr, sehr gute Mitarbeiter dazu gewinnen können. Wenn ich jetzt im Scouting nachdenke, in der Kaderplanung, haben wir seit 6 Jahren den Daniel Keller dabei. Seitdem ist das in dem Bereich ja, brutal besser geworden. Und wir haben jetzt nicht nur Ilias Ansar, den man dann für Millionen hat verkaufen können, sondern mehrere Spieler. Sofyan El-Farouzi, der jetzt, ja, ich hätte schon gesagt, ein Star bei Schalke ist er ja. Und viele Spieler dazu gewonnen aus der Region und aus dem überregionalen Bereich, sodass das alles so quasi Jahr von Jahr zu Jahr erweitert wurde. Uns hat natürlich geholfen, dass die Profimannschaft damals diesen Doppelaufstieg geschafft hat, dass man die Bundesliga erreicht hatte. Nicht? Das war Gold wert für uns, für den ganzen Verein. Und
Also
dementsprechend
aus Image-Sicht, nicht nur aus monetärer Sicht, nehme ich. Also wahrscheinlich infrastrukturell
beides.
auch, aber genau, okay.
Ja, absolut. Ja, infrastrukturell, man hat ja dieses Trainingsgelände gebaut nach dem ersten Aufstieg 2014. Dann mit dem zweiten Aufstieg hat man in Personal investiert, was sehr wichtig war. Das bestätigt ja das, was ich nochmal gerade gesagt habe. Und natürlich warst du auch sichtbarer bundesweit dann als SC Paderborn, wenn deine Profimannschaft in der Bundesliga spielt, ist ja klar. Und jetzt spielen wir seit Jahren in Liga 1 oder 2. Und das ist ja, das ist von großem Wert für den gesamten Verein und vor allem auch für die Nachwuchsabteilung.
Jetzt liegt eine Frage, weil du sagtest, Scouting hat sich erst sehr langsam entwickelt und ist auch gar nicht, also jetzt gar nicht so nimmt nicht den hundertprozentigen Raum ein. Ich kann schon mal spoilern, in der Folge mit der Dr. Anetisse werden wir auch darüber sprechen, dass viele junge Spieler bei euch ja auch, ich sag mal, ein bisschen pendeln. Also die wohnen dann nicht in Paderborn, sondern haben Entfernungen zurückzulegen. Also auch ich würde es mal positiv formulieren, diese überregionale Ausstrahlungskraft, die man dadurch ja auch erkennt, dass Spieler sowas, ich sag mal, so eine Motivation an den Tag legen, hier zu spielen. Und du sagtest, das ist vor allem den zweiten Aufstieg dann auch nochmal passiert. Wie wird man denn Nachwuchsleistungszentrumsspieler beim SCP? Also habt ihr irgendwelche Säulen im Scouting oder ich meine da was gelesen zu haben, oder habt ihr da irgendwelche Prinzipien? Worauf achtet ihr bei der Auswahl von einem jungen Menschen?
Ja, das geht natürlich in erster Linie über die Sichtung, klar, über unsere Scouts, aber auch über viele Probetrainings, die wir dann auch anbieten. Es geht im jüngeren Bereich über die ja, Maßnahmen, die wir da treffen in Form von Perspektivspielertrainings. Dort wird natürlich vor allem lokal, aber dann auch regional und überregional gesichtet. Das ist ein fortlaufender Prozess. Es werden Daten angelegt in all den Datenbanken, die wir haben. Und dementsprechend haben wir natürlich eine klare Spielidee. Wir wollen, wie eingangs gesagt, einen Angriffsfußball spielen. Und am Ende des Tages holst du dann auch dementsprechend, ja, gemäß deiner Idee, gemäß den Prinzipien, die dann aufgestellt werden, die Spieler rein, nicht? Und versuchst dann von Jahr zu Jahr natürlich einerseits auch neue Spieler dazu zu gewinnen, aber vor allem, und das ist uns sehr wichtig, möchten wir, dass Spieler, die wir reinholen, auch möglichst lange bei uns bleiben. Dementsprechend ist die Sichtung und die Auswahl besonders wichtig in früheren Jahren schon, dass man da erkennt, wer hat das Potenzial, wer bringt schon eine gewisse, ja, gewisses Talent mit. um dann auch mit einer gezielten Förderung eine hohe Durchlässigkeit zu schaffen im Verein.
Das heißt, es gibt, wenn du sagst langfristig, dann muss es ja für die Menschen, die dazukommen, so eine Art Karriereplan, würde man jetzt in der Wirtschaft sagen, aber so einen Pfad geben, wo man mit dem Spieler darüber spricht, Mel, kannst du dir vorstellen, das ist die Perspektive. Und es muss ja vor allem diesen Punkt geben, wo du dann entweder an die U21 oder den Profibereich dann vor allem ranwächst. Wird das jetzt einfacher? Oder erstmal, stimmt das? Ist das da so, gibt es so einen Karrierepfad, den man sich
Es
so
gibt
überlegt?
natürlich Karrierepläne, die muss es geben, klar. Natürlich fängst du jetzt nicht mit einem U12-Spieler an, über den Profibereich zu reden. Das wäre nicht gut. Der hat den Traum, Profi zu werden. Das ist gut, aber mit dem machst du jetzt keinen Acht-Jahres-Plan, nicht? Diese Pläne Richtung Profibereich, die gibt es dann frühestens, allerfrühestens bei, ja, ich sag mal, U17, aber eigentlich eher so bei U19-Spielern, wo man sagt, der ist besonders talentiert, den holen wir jetzt mal aus dem entfernteren Gebieten her und legt dem dann einen Plan dahin, wenn, dass er dann, wo man vielleicht erkennen kann, bei guter Arbeit, bei gut geleisteter Arbeit von ihm selber erstmal und von uns als Unterstützer, dass er dann vielleicht in 2, 3 Jahren in die Profimannschaft stoßen kann. Also diese Pläne gibt es natürlich, aber auch da muss man ja sensibel mit umgehen, nicht? Man darf da auch nicht zu viel versprechen. Am Ende liegt es auch an dem Jungen selber, an seiner Arbeit. Und da haben wir jetzt keinen Zauberstab, sondern wir können nur maximal unterstützen und in allen Bereichen. Und am Ende muss die Arbeit auf dem Platz und auch neben dem Platz vom Spieler selbst erledigt werden.
Genau, und dafür ist es ja wichtig, dass es diese Verzahnung mit den Profis gibt, unter Lukas Kwasniok, jetzt unter Ralf Kettemann. Und da lass uns dann mal vielleicht konkret darauf sprechen, also über die einzelnen Spieler sprechen. Du hast Ilias Ansa zum Beispiel schon erwähnt. Ich meine, er war ab 2022 in der U19, wenn ich das richtig hier stehen habe, und ist dann oder ist dann, sag ich mal, sukzessive an den Profibereich rangerückt und hat er dann, ich glaube, auch für die, müsste die geltende Rekordablöse sein, die der Verein generiert hat. Ja, beschreib mal, also wie erlebt man als Leiter Sport so einen Werdegang über die Jahre? Weil das ist ja dann parallel zu eurer Entwicklung als NLZ, erlebst du ja auch die Menschen, die da durchlaufen. Wie würdest du, vielleicht hast du auch andere Aushängeschilder, die es gibt, aber wie hast du so die Zeit, gerade den Werdegang von Ilias Ansa vielleicht verfolgt?
Ja, die Aushängeschilder sind sicher, zu denen gehört auf jeden Fall Ilias Ansa, aber auch ein Luis Engels, ein Martin Enns und einige andere mehr. Und bei Ilias war es ja so, den haben wir erst zu U19 geholt, als Altjahrgang. Er hatte ja ein sehr erfolgreiches Jahr als Junglehrgang bei der U19 der Sportfreunde Siegen, wo er sehr, sehr viele Tore, ich meine 28 Tore geschossen hat in der Westfalenliga als Jungjahrgang. Dementsprechend war das Interesse groß an ihm, nicht nur von Paderborner Seite, sondern von vielen anderen Clubs. Da galt es erstmal überhaupt, sich durchzusetzen gegen viele andere namhafte Vereine,
Ja, wie habt ihr es
sowohl
geschafft?
in Ja, wie haben wir das geschafft? Das ist eine sehr gute Frage. Wir hatten den Vorteil, dass wir schon sehr früh an ihm dran waren. Unser Kaderplaner, Daniel Keller, der hat ihn früh mit seinem Team, mit dem Carsten Johanni hauptsächlich, schon früh gesichtet. Und da hatte Illy gerade erst 4, 5, 6 Tore geschossen. Und wir hatten ihn auch oft gesichtet und wir hatten auch schon früh Kontakt zur Familie aufgenommen, weil wir überzeugt davon waren, dass er ein riesiges Potenzial besitzt. Und mit zunehmendem Saisonverlauf hat dann Idi natürlich mehr und mehr Tore geschossen und wurde sichtbarer für alle Vereine. Und wir haben dann den Kontakt eng gehalten und haben uns des Öfteren mit ihm, mit den Eltern getroffen, ihn auch eingeladen, um uns auch vor Ort in Paderborn vorstellen zu können. Also da gehören sehr viele Sachen dazu. Da ist ja nicht nur das Fußballspiel an sich. Die Familie Ansa ist ja eine Familie mit 3 Kindern, die alle gebildet sind, die alle ihr Abitur gemacht haben und dann auch ins Studium weitergezogen wird, außer Eli, weil er dann auch sich für den Fußball entschieden hat. Es galt darum, Eli war ein Jahr vor seinem Abitur und dann kommt natürlich auch diese Pädagogik ins Spiel. Wie überzeugend können wir sein, wenn wir ihn hier hinholen und ihm zusagen, wir unterstützen dich maximal auf sportlicher Ebene, Und der Junge will aber auch unbedingt sein Abitur machen. Und jeder, der Abitur gemacht hat oder sich mit dem Schulsystem auskennt, weiß, wie schwer so ein Wechsel im letzten Abi-Jahr ist dann in der Jahrgangsstufe 13. Das musste dann alles überzeugend hingelegt werden. Und der einzige Sohn der Familie, eine muslimisch-afrikanische Familie, die natürlich schon lange in Deutschland ist, klar, aber es geht um familiäre Zusammenhänge, es geht um Respekt, es geht um Fürsorglichkeit für diesen Jungen. Ja, viele wissen das, aber ich habe auch meine Familie mitgenommen, bin da hingefahren zu den Eltern und wir haben alles gegeben, um sie zu überzeugen, dass es bei uns familiär ist. Und wir sind dann nach Lüdenscheid gefahren, haben ja da ja alles gegeben, damit wir den Eltern, vor allen Dingen der Mama, die sehr fürsorglich ist, ist ja auch klar, welche Mama ist das nicht, um ihr ein gutes Gefühl zu geben. Und alles in allem hat die Familie dann sich für uns entschieden, weil wir eben so, da reden wir von Karriereplan. Das ist also nicht nur dieser Karriereplan im Fußball, sondern
Für die
insgesamt
Familie
ein Plan
sozusagen.
für diesen Menschen mit seiner Ausbildung, mit seiner Persönlichkeitsentwicklung. Und anscheinend waren wir da überzeugend und haben dann den Zuschlag bekommen, Gott sei Dank.
Also würdest du diese Professionalität, die es in Paderborn durch die Infrastruktur, durch die Menschen, die hier arbeiten, aber gepaart mit diesem familiären Umfeld, so wie du es beschreibst, klingt es ja sehr, sehr menschlich und familiär, wie man ihn und die Familie da abgeholt hat. Ist das der USP, den wir haben in Paderborn?
Ja, das denke ich schon, dass das eine besondere Stärke von uns in Paderborn ist, nicht? Aber so soll es auch sein. Es geht ja um junge Menschen. Anders kann es gar nicht sein. Du kannst ja nicht so eine Maschinerie aufbauen, wo es nur um Fußballer geht, Fußball spielen und alles andere vernachlässigen. Das will ja keiner. Da würde ich auch nicht hinterstehen und keiner, glaube ich, bei uns im NRZ und im Verein. Also wir sind, glaube ich, auch deswegen erfolgreich und auch charmant, weil wir das Ganze sehen und das Ganze auch ganzheitlich betrachten wollen und dementsprechend auch ganzheitlich und ausbilden wollen. Ja, das macht uns schon besonders, finde ich.
Du hast Luis Engels eben erwähnt, ist ja schon, ich glaube, mindestens seit der U16 im Verein gewesen und kommt ja auch aus der Region. Also ich glaube aus Hövelhof, also hat zumindest beim Hövelhofer SV gespielt, auch in der Jugend. Das heißt, nochmal also eine andere Situation, ne? Jemand, der wirklich auch diese regionale Verbundenheit hat, ist aber natürlich auch, also hat insofern ja auch länger die Jugendabteilung durchlaufen. Wie blickst du? Ich meine, ist ja, ich hatte es beim letzten Mal schon erwähnt, als wir darüber gesprochen haben. Da ist man so als vielleicht nicht so sehr im Jugendbereich aktiver Paderborn-Fan natürlich manchmal überrascht, wie da kommt ein Luis Engels und steht dann auf einmal ja erstmal im Kader, dann relativ schnell auch kriegt er auch Einsatzzeit und da ist man schon so ein bisschen von außen verblüfft, weil man nicht so tief drin ist. Aber wie würdest du das? Wie hast du mitgefiebert bei der Entwicklung und wie zufrieden bist du heute damit mit der? Ja, mit seiner Entwicklung, dass er dann eben sich auch entschieden hat, bei Hoffenheim erstmal seinen Weg weiterzuführen.
Vorab möchte ich dich ganz ein wenig korrigieren.
Ja, gerne. Immer gerne.
Luis ist seit der U11 bei uns. Das
Ah
ist
ja,
das
okay.
Paradebeispiel schlechthin, wenn es um einen Weg von ganz unten geht. Und er war sogar damals noch ein Jahr jünger als die anderen U11-Spieler. Also er ist als U10-Spieler in die U11 schon gekommen, ja,
Ah,
als
krass.
Jungjahrgang. Und der ist schon sehr, sehr lange da. Der hat ja alles durchlaufen
Ah, nee, okay,
quasi.
ich habe 2000,
Deswegen.
ich habe mich vertan, 2016 steht hier, dann war er da wahrscheinlich
Ja,
noch nicht mal
genau.
11 Jahre alt, ne?
Nicht mal, ich glaube, der war
Ja,
9 sogar, 9 Jahre
krass,
alt, als er
ja.
reinkam, ne? Oder 10, da muss ich mal gucken. Aber deswegen ein ganz besonderes Beispiel natürlich für uns. Und da ist es auch spannend gewesen. Klar, man hat gesehen, dass der Junge kicken kann, aber es waren auch andere, die genauso gut kicken konnten. Die Frage ist mal, wie ist die Entwicklung und welche Schritte leitet man dann ein ab diesem Leistungs- und vor allem im Übergangsbereich? Wie begleitet man die Spieler? Wann lässt man ihn auch mit Älteren spielen? Nicht? Das ist sehr individuell, das muss man gut verfolgen. Das war bei Luis, glaube ich, ja, uns allen Trainern, uns in der Leitung gut gelungen, dass man dann wirklich schrittweise gedacht hat und ihn auch ja nicht zu früh, ich sag mal jetzt platt, so verheizt hat, nicht wahr? Es ist ja eine körperliche Entwicklung auch parallel dazu. Und wann Wann setzt man diese nächsten Steps und wann stellt man ihn vor neuen Herausforderungen, ohne ihn dauerhaft zu überfordern, nicht wahr? Da ist sehr viel Augenmaß, da ist sehr viel Kommunikation mit ihm, mit den Trainern. Wenn man da, ich sag mal, das nicht gut begleitet, kann man bei vielen Spielern auch ja, oftmals leider auch fehlerhaft agieren, ja. Man darf es auch nicht nur den Trainern überlassen, weil jeder Trainer möchte den besten Spieler für seine Mannschaft haben. Da gibt es so ein Gezerre, ja. Und ich kann mich noch gut erinnern, Luis war in der U17 und der U19-Trainer damals wollte schon immer wieder ihn einsetzen. Und das musste man, das war gut, dass unser Trainer sich schon mal informiert hatte über die U17-Spieler. Sehr vorbildlich damals der Dennis Schmidt. Und dann war es so, dass wir ihn ein halbes Jahr in der U17 haben spielen lassen, um ihn dann im Januar quasi dann in die U19 durchzuschieben. Damals war aber schon İhsan Kalkan Trainer. Und um dann im Sommer ihn komplett quasi in der U21 spielen zu lassen und
Es geht
in
dann mal
der
relativ schnell dann,
Profimannschaft
ne?
trainieren zu lassen.
Sozusagen, ne? Also
Das
sind kurze
ging
Abstände.
aber, weil er dann auch gewachsen, ja, er war gewachsen, er war gereift. Das ist ja das, was ich meine, diese Zeit in dem Übergangsbereich. Das ist auch mal eine besondere, nicht, Zeit. Da ist er raus aus dem Kindesalter, aus der Pubertät und er war ausgewachsen, er war stark, hatte große Schritte gemacht. Lukas Kwasniuk hat dann auch sich stark eingesetzt für ihn, wollte ihn sehr gerne auch trainieren lassen, hat ihn dann ja auch spielen lassen in der Profimannschaft. Nach einer anfänglichen Zeit in der U21, wo er hervorragende Spiele in der Regionalliga gemacht hat. Für Luis war es auch wichtig, dass wir dann damals schon in der Regionalliga waren, im zweiten Jahr schon damals, und er schon Einsätze auf einem gewissen Level auch im Männerbereich haben konnte, als U19-Spieler noch nicht. Und das war so ein fließender Übergang, und da haben die verschiedenen Abteilungen im Verein sehr gut miteinander zusammengearbeitet im Sinne von Luis' Entwicklung.
Du hast eben angesprochen, dass man nicht überpaced, also nicht zu viel oder nicht dem Jungen zu viel zumute, zu schnell. Das spricht ja, also es wird ja andere gegeben haben, die zu der Zeit, als Luis angefangen hat, mit 9 dann sogar, die auch gestartet sind beim SCP, die heute nicht auf dem Niveau sind. Und ich meine, das eine was mit Talent zu tun haben, oder mit Disziplin, aber ich meine, ja, es hängt natürlich sehr an den Menschen selber dran ab, also wahrscheinlich zu 90 oder 80%. Aber was gibt es Dinge, wo du sagst, Mensch, oder warum schaffen es nicht viele talentierte Jungs, sagen wir es mal so, mal abgesehen vom Talent, so einen Weg zu gehen? Weißt du, was ich meine? Also ich will nicht auch unbedingt auf das sportliche Talent raus, sondern was hat er dann darüber hinaus gehabt und was hat ihm diese Struktur in Paderborn geboten, was halt nicht immer matcht bei jedem, ne? Sodass du halt selten so einen Weg siehst. Nur nicht selten, aber ist ja nicht normal, so eine frühzeitige Entwicklung zu sehen.
Ja, das ist die spannendste Frage von allen. Wir haben ja, wenn wir in die jungen Mannschaften gucken, in die ganz jüngeren, da gibt es so viele tolle Fußballer. Und eigentlich, logisch gedacht, müsste es ja jeder schaffen. So viel Platz hast du natürlich oben nicht. Und am Ende ist es ein Zusammenspiel von vielen Sachen. Du hast schon viele, viele wichtige Begriffe reingeworfen. Talent, Disziplin, Resilienz, Durchhaltevermögen, aber auch, ja, auch so, ja, es ist ja auch eine Frage der Genetik. Dann kommt irgendwann die Pubertät, das Wachstum. Wie entwickelt sich so ein Körper? Und vor allem das Wichtigste, was ist mit dem Kopf? Was ist mit dem Geist? Wie geht ein Spieler mit negativen Erlebnissen um? Das ist ja auch ganz wichtig. Und Luis ist da ein tolles Beispiel von ja, Unbekümmertheit, ständig Spaß und Freude am Fußballspielen. Natürlich gepaart mit seiner technischen Qualität, Spielverständnis. Woher kommt das? Ja, er hat natürlich das Glück, dass sein Vater auch Fußballer war. Ein Fußballtrainer ist natürlich zu Hause viel über Fußball gesprochen. Er versteht das Spiel. Das ist auch so eine Sache, ja. Und er ordnet auch dem alles unter. Luis ist ja bis zum Schluss mit dem Fahrrad auch, ne, als Erwachsener dann mit dem Fahrrad zum Training gekommen, hatte das Glück der Nähe, konnte oft bei uns sein, schon frühzeitig da sein. Da gehört auch viel Arbeit dazu, Arbeit an sich selbst, viel Extraschichten zu machen. Das sehen wir bei mehreren Jungs. Und am Ende brauchst du auch dann, ja, sag ich mal, auch das nötige Glück auch. Das ist auch ein wichtiger Faktor, wird oft unterschätzt, ja auch ja nicht so oft verletzt zu sein zumindest. Ja. Verletzungen gehören auch dazu und auch mit Verletzungen umzugehen. Wie ist dein Körper? Und wie verkraftest du so eine Verletzung? Und vor allem, das möchte ich nochmal darauf eingehen, wie verkraftest du das Ganze mental, wenn so ein junger Kerl, Luis war ja ein ganz junger Debütant in der Profimannschaft. Und was machst du mit dem Ganzen drumherum? Wie gehst du damit um? Wie verarbeitest du das, um deinen Weg weiterzugehen? Wir haben ja auch andere Beispiele, wo Spieler früh schon debütiert haben und dann erst leider nicht weitergegangen ist im Verein und die jetzt dann auch weiter Fußball spielen, aber dann eben nicht in der ersten oder zweiten Liga gerade tätig sind.
Wie wichtig ist dann für die, also Glaubwürdigkeit, dass man einen Ilias Ansah, einen Luis Engels, wohin auch immer sie dann gegangen sind? Ich meine, klar, am liebsten natürlich alle in die Bundesliga, aber also wie wichtig ist dieser Punkt? Okay, wir haben hier ein Talent, das haben wir hier bei uns ausgebildet, der will jetzt den nächsten Schritt machen, dass man die gehen lässt, weil wir haben ja, ich meine, das wird wahrscheinlich immer gar nicht so sehr dein Thema sein, sondern wahrscheinlich ist es so bei eher dann Cheftrainer-Sache bei der ersten Mannschaft, wenn ein Spieler mal da angekommen ist. Aber mir geht es mehr so, wenn so eine Entscheidung getroffen wird, hey, jetzt geht jemand nach Hoffenheim, nach unten zur Union Berlin. Bei euch ist er dann ja zu dem Zeitpunkt ist er ja eh nicht mehr so Teil der Akademie, wenn er nicht gerade noch in der 21 oder 19, U19 eingesetzt wird. Aber ist das für euch nicht ein positives Signal, wenn jemand zu so einem Verein wechselt, für die anderen Jugendspieler, die dann sehen, hey, ich kann, also ne, dieser Ausbildungsweg hier in Paderborn, der hilft mir langfristig und ich bin hier nicht sozusagen irgendwie festgekettet, oder sieht man es dann doch eher mit einem weinenden Auge, weil man wüsste, hey, der Ilias könnte auch noch das ein oder andere Tor für Paderborn schießen? Also was ist so dein, also was wirkt sich auf deine Arbeit von solchen Transfers aus?
Ja, ich finde, du hast es schon richtig beschrieben, nicht? Es ist eine Auszeichnung für uns als Verein, bei uns ausgebildete Spieler dann in größere, in namhaftere und patentstarke Clubs ja übergeben können und das dann noch mal dann besonders was uns ja auch hilft, dann vergütet wird. Also das ist ja eine größere Auszeichnung, kannst du gar nicht bekommen. Man muss sich ja auch richtig einordnen. Wir lieben unseren Club, wir lieben den SC Paderborn 07. Wir wissen aber auch, wo wir uns selber einordnen können und wo wir uns selber einordnen müssen, dass wir dann im Konzert der Champions League Teilnehmer nicht mithalten können, ist auch klar, nicht? Und wenn du dann aber für die Top-Clubs in der Bundesliga Spieler ausbilden kannst, ja, dann hast du ja alles richtig gemacht am Ende des Tages. Und am Ende wissen wir, geht es auch um eine gewisse Wirtschaftlichkeit, nicht? Und wir haben jetzt nicht jede Woche oder jede zweite Woche 50.000 im Stadion. Und ja, du weißt, was ich
Ja,
meine.
klar.
Also irgendwo muss das Geld ja auch für den ganzen Betrieb herkommen. Und deswegen ist das alles in allem top, wenn wir solche Geschichten gemeinsam schreiben können und wo dann Spieler dann für viel Geld auch weiterziehen dürfen und können und ihrem eigentlichen Ausbildungsverein damit ja auch eine große Hilfe leisten.
Wie wichtig ist, also ist das, du sagst, es ist eine große Auszeichnung. Gibt es Spieler, die sagen, ey, ich bin zu euch gekommen, weil ich gesehen habe, hey, wie das bei Elias läuft, wie das bei Luis läuft, oder die sich für den SCP deswegen entscheiden und sagen, hey, bei einem anderen NLZ oder bei einem anderen Verein habe ich die Angst, da wird mir das nicht so, oder da gibt es nicht so die Beispiele, oder ist das eigentlich, also konkurriert man da nicht so drum? Ist das nicht da, ist das kein Faktor für die Interessenten und
Diese
die, ja.
Beispiele sind eine große Hilfe für uns. Ilias Ansah mussten wir sagen, was wir mit ihm möglicherweise vorhaben, was wir mit ihm vorhaben und was passieren kann. Heute holen wir einen Spieler und sagen ihm, du, guck mal, bei Ilias haben wir das und das gemacht. Es funktioniert. Ja, und bei Luis Engels genauso. Ja, also das ist natürlich, ja, es ist ein Riesenvorteil für uns. Ich würde jetzt nicht sagen, oder ich muss sagen, dass wir das natürlich auch nutzen,
Ja, klar.
um Spieler für uns zu gewinnen. Ist ja klar, selbstverständlich.
Und andersherum, weil also ich, worauf ich jetzt mal hinaus will, ist so ein bisschen, wie gesagt, du hast schon die Talfahrt, als du angefangen hattest davor, also dieser Weg fast in die vierte Liga, so sportlich, wenn man den als Fan mitgemacht hat, und es gibt einige, die das mitgemacht haben, aber es gibt auch den einen oder anderen, der diese Zeit vielleicht nicht so in Erinnerung hat, weil ich weiß zum Beispiel, dass die Erstliga-Aufstiege typischerweise so Magnetpunkte sind, wo viele zum SCP kommen, ne? Manche ganz am Anfang, als Robert Heutzer noch uns das Spiel gegen Hamburg hingepfiffen hat, und da weiß ich, so um die Zeit sind viele dazu gekommen, dann beim ersten Bundesliga-Aufstieg, dann beim zweiten, und jetzt wird es gerade sicherlich wieder eine Zeit geben, wo viele Fans dazu kommen. Und gerade wenn man sich so die Jahre bis Lukas Kwasniok anguckt, nach Steffen Baumgart, da war natürlich auch viel, viel Dankbarkeit dafür da, dass der Verein wieder da ist, wo er in der ersten Liga oder in der zweiten Liga eben, wo attraktiver Fußball gespielt wird und wo man erfolgreichen Fußball sieht. Und zu der Zeit war das, glaube ich, auch sehr akzeptiert, dass man so Transfers macht und dass junge Spieler hier ausgebildet werden und gehen. Und der Weg von Markus Krösche wurde, glaube ich, also da hast du vielleicht 2% der Leute gesehen, die rumgenörgelt haben. Heute, wenn ich das sehe, wenn Luis geht oder beim Elias, du findest wahrscheinlich 5% oder 10% Nörgler, ne, hat sich wahrscheinlich so ein bisschen erhöht, die sagen, ach, dem hätte aber ein Jahr noch gut getan bei uns. Ne? Das ist ja so der Klassiker. Irgendein junger, talentierter, guter Spieler geht, kann ja auch Mitte 20 sein, ja, aber ein Jahr hätte ihn noch gut getan. Und ich habe dann immer so ein bisschen Angst, dass der Verein irgendwann anfängt, oder vielleicht nicht der Verein, aber dass man nicht mehr an diesem Weg festhält, weil ich glaube, dass der Weg, den man hier geht, nachhaltig ist. Und für mich gäbe es nichts Schlimmeres, als wenn wir irgendwie eine vierte, fünfte Liga abrutschen und ein totaler Chaoshaufen entsteht. So, das ist jetzt der Hintergrund, lange hergeführt, aber siehst du eine Gefahr dafür, wenn man jetzt Spieler nicht mehr diesen Weg bereitet oder also, dass man von dem Weg abkehrt und vielleicht die Spieler länger hält, dass negativ sich auf die Attraktivität auswirkt für uns als, oder ist das für mich, habe ich da zu viel Angst vor solchen Sachen?
Die Angst kann ich dir hoffentlich ein bisschen nehmen. Also ich sehe das Ganze positiver. Ich sehe das Ganze als Prozess. Und in diesem Prozess gilt es, Schritte zu gehen. Wenn du in so einem Verein Aufbauarbeit betreibst, und mittlerweile sind wir ein gestandener Profiverein, wir gehören zu den besten 30 Vereinen seit Jahren jetzt, ja. Und das ist doch schon mal sehr erfreulich. Im Zuge oder im Verlaufe dieses Prozesses ist doch klar, dass du, um nächste Schritte gehen zu können, in verschiedenen Bereichen, in der Mannschaftsstruktur, in dem Personal, in der Infrastruktur, etc., etc., ist es gut, dass immer wieder Gelder und Mittel reinkommen. Das geht meistens dann bei Vereinen in der Größenordnung durch Verkäufe, durch Spielerverkäufe. Das ist ein Prozess. Ich wünsche mir, dass wir irgendwann dahin kommen, um auch mal selber Nein zu sagen. Aber das muss kommen, das kann kommen, muss aber nicht. Wir können auch uns neue Ziele immer wieder setzen und Stück für Stück uns weiterentwickeln. Für mich ist zum Beispiel auch im NLZ, wenn wir im NLZ, wenn ein großer Verein aus dem Ruhrgebiet dann bei uns ein U17 und U16, U19-Spieler angesprochen hat, dann war der weg vor 7, 8, 9 Jahren. Heute ist nicht mehr so, weil wir auch eigene Karriereverläufe nachweisen können, weil wir eigene Karrierepläne für den jeweiligen Spieler aufzeigen können. Das ist ähnlich wie im Profibereich, auch wenn du jetzt in der Bundesliga spielst. Und ja, ich meine, wir haben zweimal in der Bundesliga spielen dürfen, sind zweimal abgestiegen. Das ist immer möglich, aber ist es auch möglich, vielleicht mal so wie es Heidenheim geschafft hat oder vorher andere Vereine vor vielen Jahren, Freiburg, die waren auch das erste Mal irgendwann in der Bundesliga, oder Mainz. Warum soll das nicht in Paderborn passieren? Auch das ist möglich. Und dann komme ich zu dem, was du sagst, dann ist es natürlich einfacher, Top-Spieler aus dem eigenen Bereich dann auch halten zu können, weil sie dann natürlich mit einer größeren Wahrscheinlichkeit bei uns in der Bundesliga spielen werden als vielleicht woanders, wo vielleicht das Geld verlockender ist oder der Name. Aber es geht ja auch bei jungen Spielern um diese Spielpraxis und um Spielzeiten. Und das sind so Schritte, die man gehen muss als Verein. Das ist nicht unmöglich. Deswegen kann ich dir deine Angst nehmen. Oder vielleicht habe ich sie ein bisschen genommen.
Ja, doch, doch.
Also da muss man die Ruhe bewahren, kontinuierlich an den Dingen arbeiten. Wir haben das Glück, dass unser Verein hervorragend geführt ist. Wir strahlen eine Seriosität aus. Wir haben eine klare Idee. Wir haben eine klare Konzeption. Und das führt hoffentlich auch in den nächsten Jahren dazu, dass wir vielleicht auch mal ein zweites und ein drittes Jahr in der Bundesliga spielen können. Warum nicht?
Du hast es schon erwähnt, genau, die Bundesliga ist jetzt sicherlich ein gutes Argument, um den Karrierepfad von dem einen oder anderen Spieler zu verlängern. Meine Frage dazu ist es so, wir nehmen mal Martin Enz als Beispiel, hast du auch eben schon erwähnt, hat jetzt ja eine Zeit lang, also ihr habt ihn nach der Zeit in Verl jetzt wieder, ist er zurückgekehrt, soweit ich weiß. Ich muss mal kurz gucken, nicht, dass ich transfermäßig irgendwie falsch informiert bin, aber hier steht 1.7.26 wieder in Paderborn. Also hat ja vorher die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen. Ich glaube jetzt nicht seitdem er 9 ist, aber auch schon seitdem er 15, da muss ich mal kurz gucken, damit du mich nicht wieder korrigieren musst. Ich glaube,
Martin müsste seit der U14 ist Martin bei uns.
U14, ja. Genau, also
Als 13-Jähriger, genau.
ähnlich lange. Was ist jetzt, also macht es das jetzt einfacher, dass wir in der Bundesliga spielen? Oder wäre für ihn zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen kannst, wenn nicht, musst du Bescheid sagen, aber wäre für ihn der Schritt nach Fair nicht, wäre da nicht die zweite Liga passender gewesen, sozusagen?
Ja, das wird die Zeit zeigen. Ich meine,
Okay,
jeder Junge
ja.
träumt von der Bundesliga. Es ist natürlich verständlich, wenn so ein Spieler sagt, boah, ich versuche es erstmal, ich möchte einen Bundesliga-Einsatz haben, ich möchte in der Bundesliga spielen. Auf der anderen Seite muss man es auch realistisch einschätzen. Dafür haben wir natürlich fitte Leute im Verein, beziehungsweise auch die Berater des Jungen werden ihm schon sagen, was ja realistisch auch für ihn ist, nicht? Ich halte Martin für einen wunderbaren Fußballer, kenne ihn ja auch sehr gut, und die werden schon die richtigen Schritte gehen, und am Ende muss man auch immer realistisch an die Sache gehen.
Ändert ihr jetzt, unabhängig von Martin, irgendwas in der, also wird die Arbeit jetzt einfacher? Ja, zum Anwerben haben wir ja schon geklärt, ja, ist natürlich super. Perspektiven, also kannst bessere Perspektiven aufzeigen. Wir spielen selbst in der Bundesliga, haben wir alles geklärt. Aber macht es jetzt diesen Übergang zwischen Regionalliga und Bundesliga, also ist der, offensichtlich wird der schwer. Also handelt ihr jetzt anders? Ändert ihr irgendwas in der Struktur, in der Herangehensweise?
Nein, das wäre ja auch jetzt nicht ja, angebracht. Also wir bilden weiterhin für unsere Profimannschaft aus, wir bilden für unsere U21, für die Regionalligamannschaft aus. Das wird sich nicht ändern, nicht? Also wir sind jetzt, natürlich wünsche ich mir, dass Paderborn Champions League spielen könnte, aber man muss auch da realistisch bleiben. Und am Ende geht es um diese schrittweise Entwicklung aus dem Kinderfußball in den Leistungsfußball, dann in diese Übergangsphase U19, U21, um dann irgendwann in der Profimannschaft anzukommen. Ob die Profimannschaft dann Bundesliga oder Zweitliga spielt, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Aber da jetzt alles über den Haufen zu schmeißen und ganz neu, ganz verrückte Sachen zu machen, das würde auch nicht zu uns passen.
Ja, also das heißt, vielleicht wird der, also der, die Anforderungen werden vielleicht höher, aber ihr versucht das jetzt nicht. Man könnte ja auch in die einen oder anderen, den ein oder anderen Spieler nochmal verleihen. Ihr guckt jetzt so ein bisschen, was die Zeit bringt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Okay, dann, du hattest eben schon erwähnt, Dennis Schmidt ist gefallen, der war ja hier im Podcast auch schon zu Gast, damals als Trainer, damals glaube ich der U21, vorher war er auch bei der U19, dann der ist dann danach nach Frankfurt gegangen und hat sogar interimsweise, habe ich gelesen, ja auch mal in der Bundesliga und in der Champions League als Cheftrainer an der Seitenlinie gestanden. Das ist natürlich schon ein steiler Karrierepfad. Ja, wir haben ja mit ihm selber gesprochen und damals kam auch raus, mit welchen, der hat ja auch dann eine Laufbahn, die, glaube ich, sehr geprägt von Holland und Belgien war und hatte da, also was, wir haben im letzten Mal noch drüber gesprochen, einen Mentor, oder hat sich da ja auch als Co-Trainer, ja, schon erfolgreich gezeigt. Wie würdest du, also wie kommt man denn an erfolgreiche Trainer? Fragen wir mal so, wie findet man so jemanden wie einen Dennis Schmidt oder einen Mitch Kniat? Wie beim, also da gibt's ja nochmal eine andere Form von Scouting. Wie habt ihr das geschafft?
Ja, genau, Dennis Schmidt ist einer der Trainer, die sich wirklich hervorragend weiterentwickelt haben bei uns. Mitch Kniart hast du auch genannt. Darüber hinaus Daniel Brinkmann, Moritz Glasbrenner, Oliver Döking, die alle weitergezogen sind und tolle Entwicklungen genommen haben. Intern haben wir jetzt Thomas Bertels, der sich hervorragend entwickelt mit seinem Co-Trainer Yannick Brosch in der U19, Ihsan Kalkan jetzt in der 7. Saison schon bei uns mit seinem Co-Trainer Marcel Salukert und das sind in der U17 haben wir Lukas Kruse mit Fiorentinchen. Tolle, tolle Persönlichkeiten, fleißige Trainer mit einer Ausbildungsidee, aber auch mit einer klaren Idee, wie sie sich entwickeln wollen. Und das ist unsere Aufgabe und auch eine meiner Hauptaufgaben natürlich, sie dort auch zu begleiten. Wie findet man gute Trainer? Ja, man muss sich umschauen, man muss genauso wie bei Spielern die Augen offen halten, Hinweise ernst nehmen, hinfahren, schauen, sie einladen, sich mit ihnen unterhalten. Über Fußball, natürlich über Fußball, aber vor allem auch über Gott und die Welt gucken, wie ticken sie. Jeder sportliche Leiter hat natürlich gewisse Kriterien, nach denen er Trainer aussucht und dementsprechend hat das jetzt bei uns in letzter Zeit gar nicht so schlecht funktioniert, wie du weißt. Und da sind wir unheimlich stolz drauf, auf so einen Mitspieler, Dennis Schmidt, wie gesagt, Tommy Bertels und so weiter und so weiter.
Jetzt hast du einige Sachen genannt, wo du so drauf achtest. Und da hast aber auch vorhin einmal über das Thema Daten viel gesprochen, was junge Spieler angeht. Ich gucke jetzt so ein bisschen auf Spieler und Trainer, so beidermaßen. Aber am Ende, bei Ilias Ansa haben wir ja drüber gesprochen, war auch sehr viel, ich sage ich mal, Einsatz von deiner Seite und von allen Beteiligten dabei, ihn dazu von zu überzeugen. Also wie viel, oder andersrum, wie viel Bauchgefühl, wie viel Daten, so der hat jetzt in der Westfalenliga so und so viele Tore geschossen. Also wie viel, was überwiegt sozusagen? Was entscheidet oder wonach entscheidest du, hey, das ist jetzt der richtige Spieler, der richtige Trainer für uns? Gerade
Ja, wir waren jetzt
beim
bei den
Trainer hast du ja auch
Trainern.
nicht so viel, also ne, Kader kann ja 20 Spieler umfassen, aber Trainer gibt es ja in der Regel einen plus Co-Trainer pro Mannschaft. Das ist ja nochmal elementar wichtig dann für die nächste Zeit, ne?
Ja, der Trainer ist der Schlüssel für die Entwicklung der Spieler unbedingt. Und da die richtigen zu finden, ist schon herausfordernd. Und man kann auch Trainer natürlich in ihrer Arbeit sichten, verfolgen, in ihrem Trainingsbetrieb, während der Spiele sie beobachten und gucken, wie sie agieren, was sie für Fußball spielen lassen. Wenn man das natürlich dann in gewissen Abständen immer wieder tut, sieht man auch vielleicht eine Entwicklung in der Mannschaft, in der Spielweise. Das sind wichtige Parameter, die man dann ja, nutzen kann. Am Ende führst du dann auch wichtige Gespräche mit ihnen, lernst den Menschen kennen. Für mich ist es wichtig, dass ein Trainer ja eine gewisse Fachkompetenz natürlich mitbringt, auch eine gewisse Erfahrung, eine Lebenserfahrung. Ich lege sehr viel Wert auf eine Reife, weil letzten Endes muss ein Trainer eine große Gruppe von jungen, talentierten, hochtalentierten Menschen führen. Und dort ist auch diese Führungsstärke elementar. Und damit meine ich nicht, dass er ein knallharter Hund sein muss, sondern er muss wissen, wie jeder Spieler anzusprechen ist, wie jeder Spieler tickt. Das ist sehr unterschiedlich und trotzdem brauchst du auf der anderen Seite eine Ansprache für die ganze Mannschaft mit klaren Abläufen, Regeln, die nicht verletzt werden dürfen. Und da trotzdem immer wieder auch individuell zu handeln, ist immer ja, ein Spagat, nicht? Und so eine gewisse Führungsstärke braucht dann der Trainer, so eine Qualität. Und dann musst du natürlich ja gut auf dem Platz sein, ein gutes Training anbieten. Dafür musst du ein gutes Training erstmal vorbereiten, wissen, was der Verein für eine Spielidee hat, wie er ausbilden möchte, dich damit identifizieren, um dann eben ein erstklassiges Training Tag für Tag, manchmal zweimal am Tag hinzulegen, auf dem Platz zu performen, auch als Trainer. Ja, und ich nehme auch gerne den Begriff Feldtrainer einmal. Wir brauchen sehr gute Feldtrainer. Wir brauchen keine Theoretiker, die tolle Konzeptionen schreiben, die an der Taktiktafel überragend sind und die eine großartige Präsentation an die Wand schmeißen. Nee, wir brauchen, da bin ich auch sehr klassisch. Du kannst auch altmodisch gerne sagen, aber du brauchst auf dem Platz Trainer, die ihren Job lieben. Und was heißt das, ihren Job lieben? Trainer, die jeden Spieler jeden Tag besser machen wollen. Das ist ein wichtiges Element in der Trainerarbeit, was uns niemals verloren gehen darf. Ja, da achte ich sehr drauf. Und da ist zum Beispiel
Wie
unser Trainer, den wir gerade
äußert sich
haben, um
sowas? Also woran erkennst du, dass jemand sagt, ich möchte, also ich meine, das zu sagen, ich möchte meine Mannschaft jeden Tag besser machen, ist ja das eine, aber das dann auch zu tun, also Ich will darauf hinaus, was für Fähigkeiten muss man da haben? Ne? Wenn ich jetzt dran denke, als bin eine Führungskraft bei mir im Unternehmen, wenn ich sage, ich will meine Mitarbeiter jeden Tag besser machen, dann heißt das Feedback geben, zuhören, und vor allem so die Challenge ist, glaube ich, also zumindest als Führungskraft, die Aufmerksamkeit immer oben zu halten, ne? Weil du bist ja manchmal auch mit dir
Naja.
beschäftigt. Aber meinst du sowas oder meinst du eine ganz andere Richtung mit immer besser machen?
Ja, du musst selber wissen, wie du deine Mitarbeiter besser machst. Wann wird denn ein Mensch besser? Ich kann die Frage auch zurückgeben an dich. Wie wird man denn besser in einer Sache? Indem man das tut, indem man das übt, indem man das einstudiert, indem man Dinge wiederholt und einen Begleiter hat, das Trainerteam, der Trainer, Sportlehrer, die einen feedbacken, die einen Input geben, die einen aber auch machen lassen. Es gibt ja den schönen Satz, Fußball spielen lernt man durch Fußball spielen. Und nicht durch so viel erzählen, nicht? Also unterhalten uns da oft darüber mit den Trainern. Wie sieht ein Training aus? Wie kann ich Spieler besser machen? Ja, indem ich natürlich, ich habe von Fachkompetenz gesprochen. Ich muss schon wissen, wie Fußball gespielt wird, was ein Fußballspieler braucht und wie so ein Training aussehen sollte. Und wenn ich natürlich jede Minute das Training für 2 Minuten unterbreche und dann der Showman bin und erzähle und mache und so, dann habe ich auch was gemacht. Dann bin ich auch als Trainer nachher kaputt, aber habe die Jungs nicht machen lassen, nicht? Und das sind viele, viele Faktoren, die da mit einwirken. Am Ende halten wir es auch sehr, sehr einfach. Man darf das Fußballspiel auch nicht verkomplizieren und auch das Training damit nicht. Es geht um Wiederholung, es geht um Erlebnisse, es geht um die Basics vor allen Dingen. In allen Bereichen, und da rede ich nicht nur von der U11, U12, U13, U14, sondern bis in den Profibereich hinein. Es geht um die Basics, es geht um die Technik, es geht um die Zweikämpfe, es geht um, natürlich auch irgendwo um Intensitäten, es geht um vor allen Dingen um Tore schießen, aber auch das eigene Tor zu verteidigen. Und das gilt für jeden und dann natürlich als Mannschaft auch. Für das ganze Gebilde. Also da ist der Trainer ein wesentlicher Faktor in dieser ganzen Ausbildung und in dem, wie gesagt, besser machen jedes einzelnen Spiel und in den Formen einer Mannschaft. Nicht? Der Trainer hat ja schon ein sehr komplexes Feld. Möchte jeden einzelnen Spieler besser machen, aber du musst nachher auch eine Mannschaft formen, die zusammen funktioniert. Und in diesem Kader von 20 plus Spielern werden am Wochenende erstmal 11 starten. Dann hast du schon mal mindestens 11, 12, 13 Unzufriedene. Da geht es nochmal um dieses Kadermanagement, also psychologischer Aspekt, pädagogischer Aspekt. Alle irgendwo als Team zu vereinen, aber intern auch so einen Konkurrenzgedanken leben zu lassen, ständig, weil die müssen du sich duellieren, die müssen sich konkurrieren im Training, um dann am Ende auch das Trikot für die Startelf zu kriegen. Im oberen Bereich, im jüngeren Bereich haben wir ja das möglichst gleichmäßig verteilt, im besten Falle, dass jeder da zum Spielen kommt, aber du kannst jetzt in der Profimannschaft nicht sagen, jeder spielt jetzt 50%, das geht nicht und in der U21 auch nicht. Da zählt schon das Leistungsprinzip. Also es ist schon sehr komplex und da brauchst du auch fitte Trainer, die das Ganze überblicken. Wir arbeiten da sehr gut im Team zusammen, in den Trainerteams, aber auch in der Verbindung mit mir, im Austausch. Da sind wir täglich im Austausch mit Tommy, mit Issa, mit Luki.
Sehr gut. Gut, und genau, Thomas Bertels und Isan werden beide bei uns auch noch zu Gast sein in dieser Serie hier. Also dann kann ich da noch mal ein bisschen tiefer nachfühlen, wie die denn dieses tägliche Bessermachen so durchführen oder wie die das vorleben. Und genau, ist schon mal ein spannender Teaser sozusagen auf die Folgen. Lass uns zum Abschluss noch mal so ein bisschen kurzfristiger nach vorne gucken. Also es gibt jetzt, das habe ich gelesen, das war so bevor wir zwischen Folge 1 und 2, diese Bundesliga Talent Series, diese neue U21-Liga vor dem, also die soll jetzt ja starten und ich habe das so verstanden, das Modell sieht vor, dass sich die Mannschaften der ersten und zweiten Liga, die U21-Teams sozusagen in einer internen, ja, Liga würde ich es jetzt nicht ganz nennen, aber es ist, also man kann verschiedene Spiele untereinander vereinbaren und dann werden Quoten berechnet, dass die Mannschaft, die am häufigsten gewonnen hat, dann dort in irgendwelche Finals teilnehmen kann. Und bis auf das Finale ist, glaube ich, auch alles jetzt nicht großartig vermarktet, sondern eher unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also wie ordnet man das jetzt ein? Wie kann man das als von außen betrachtet sehen? Ist das irgendwas, was die U21 ergänzt, ersetzt, die Regionalliga ersetzt? Weil die haben wir jetzt ja schon als sehr wichtig herausgestellt. Wie kann ich diese neue Liga einordnen?
Also, es ist ja alles noch sehr frisch und wir sind selber gespannt, wie sowas anlaufen wird, wie sich das etablieren wird. Es wird wahrscheinlich immer wieder Anpassungen geben müssen. Für uns ist es wichtig, dass wir erstmal eine zusätzliche Möglichkeit haben, unsere Spieler in einem Wettkampf einzusetzen. Und es ist nicht nur eine Ergänzung für die U21, nein, es ist eine Ergänzung für alle Spieler von der U17, U19, der Regionalligamannschaft und der Profimannschaft sogar. Dort ist jedem Verein es selbst überlassen, wen man dort spielen lässt. Es ist eine Ergänzung zu dem Ligabetrieb, der jetzt besteht. Ich halte das für richtig, dass man sich da Gedanken gemacht hat. Wir als Verein haben das ja schon in anderer Form vorgemacht eigentlich. Wir haben ja fast jede zweite Woche ein Testspiel vereinbart, die sogenannten Montagsspiele. Wir hatten sehr viele Testspiele dieses Jahr und haben da eben diese Spieler, die außer Verletzung kamen, die am Wochenende weniger gespielt haben, die aus irgendeinem Grund dann nicht zum Einsatz kamen am Wochenende, haben wir dort in diesen Testspielen eingesetzt und das auch mannschaftsübergreifend, U19, U21, U17. Das hat sich ja als sehr gut gezeigt und sehr gewinnbringend. Dementsprechend werden wir weiterhin diese Testspiele machen, weil du hast gerade schon von einer Anzahl der Spiele, jeder Verein, wir haben es jetzt für 6 Spiele eingetragen, pro Halbjahr quasi, aber das wird auch nicht reichen, um dem Ganzen gerecht zu werden. Wir werden weiter unsere Freundschaftsspiele, wie gesagt, durchführen. Dementsprechend haben wir, es ist auch eine Überlegung, wer trainiert diese Mannschaft? Weil die Mannschaft trainiert ja nicht, die spielt ja nur. Das sind ja Spieler, die in den eigenen Mannschaften eh trainieren.
Klar.
Und wir haben es damals so gelöst, dass die dann unserem Co-Trainer U21 beziehungsweise vom Co-Trainer U19, also Yannick Brosch und Marcel Salukert, dann begleitet wurden, damit sie auch mal in diese in Genuss und kommen und ihre Erfahrungen als leitender Trainer in so einem Spiel machen. Auch das ist eine weitere Form der Trainerentwicklung. Ich kann dir nur sagen, das ist gut, dass es diese U21-Liga gibt, dass wir mehr Spiele auch gegen andere Profivereine durchführen können. Das Wichtigste in der Ausbildung in diesem Übergangsbereich ist, werden die Spiele in der Regionalligamannschaft sein. Die Regionalliga West, das ist das Kriterium. Das ist der Wettkampf, wo wir dann nochmal die letzte Stufe vor dem Profifußball bei uns in der Profimannschaft quasi dann durchführen können.
Okay, dann würde ich drei Fragen habe ich noch. Ich weiß nicht, kam tatsächlich von einem Zuschauer nach der ersten Folge. Die hatte ich im Vorfeld noch gar nicht, wir haben ja über die Fragen gesprochen, die so nach der ersten Folge aufgetaucht sind, aber die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wird es in 10 Jahren Senioren-A-Nationalspieler geben, egal welcher Nation, die das NLZ oder die Akademie in Paderborn durchlaufen haben? Die Frage könnte beeinflusst sein von Ereignissen, die in der Woche stattgefunden haben, aber ja, ich kann es natürlich nicht wissen, aber was meinst du, das ist realistisch oder ist das unrealistisch? Also Senioren-A-Nationalspieler, ne? Nicht Nachwuchs, die Frage wäre ja schon erledigt, aber Senioren-A-Nationalspieler, egal welcher Nation, die das NLZ durchlaufen haben.
Ich halte das für durchaus realistisch. Also es ist eine sehr positive Entwicklung im Verein. Ich meine, Elias Anser hat jetzt U21 Deutschland gespielt, nicht?
Ja,
Also
schon nah dran. Ja, aber da ist ja immer noch ein
Luis
Sprung,
Engel,
ne? Auch, ja.
ja, ist ein Sprung, klar, aber es geht ja auch weiter. Ich meine, wir haben jetzt Luis Engels in der U19 Deutschland gehabt. Wir haben Spieler, die aufgrund der Herkunft der Eltern auch vielleicht für andere Nationen spielen können, für Länder, für Nationalmannschaften, die dann vielleicht nicht so die große Konkurrenz haben. Also ausschließen würde ich das überhaupt nicht. Ich halte das für durchaus realistisch sogar. Und es ist auch ich hatte gerade von diesem Prozess gesprochen, das ist auch dann ein weiteres Level, was wir vielleicht erreichen können. Aber da jetzt zu sagen, was in 10 Jahren ist, ist ein bisschen weit gegriffen, aber ich kann mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ich wünsche mir das für den Verein, ich wünsche mir das für unsere Nachwuchsabteilung, dass wir immer wieder tolle Fußballer, tolle Menschen reinbekommen, die wir dann maximal unterstützen können und die dann erstmal bei uns in der Profimannschaft landen. Das ist sowieso so ein Traum von mir, dass möglichst viele spielen sollten, aus der eigenen Jugend. Und da haben wir, glaube ich, jetzt auch gute Schritte gemacht, um dann vielleicht in den nächsten Jahren den einen oder anderen mehr in unserer eigenen Mannschaft zu sehen. Wir haben ja jetzt mit der U19 aus der vergangenen Saison ja viele, viele Jungjahrgänge schon spielen lassen, die das Halbfinale der deutschen Meisterschaft erreicht haben. Diese zwei Achter, auch die zwei Neuner, die nachschießen aus der U17, sind tolle Fußballer. Wir haben jetzt wieder eine tolle Quote von selbst ausgebildeten Spielern in der U21, also in der Regionalligamannschaft. Wir sind da auch wieder über 60% im Gesamtkader. Das ist eine tolle Quote, die muss man erstmal vorfinden in anderen Vereinen. Das zeichnet uns auch aus. Dementsprechend, glaube ich, steigern wir da auch die Wahrscheinlichkeit, dass mehr und mehr dann in die Profimannschaft gelangen.
So, du sagst es schon, das wird die Zeit ja auch zeigen. Mal gucken. Ich hätte jetzt gesagt, wir sprechen uns in 10 Jahren mal wieder. Und das bringt mich zur vorletzten Frage. Und zwar, wenn man jetzt die letzten 2 Stunden Gespräch in Summe so zusammenfasst, die wir gehabt haben. Du hast ja eine unglaubliche Karriere selber hingelegt. Wir haben ja angefangen beim Probetraining auf Schalke, deiner Zeit in der Türkei mit Christoph Daum und so weiter, bis hin zu auch den Stationen dann bei Sturm Graz im sportlichen Bereich und nicht mehr Trainerrolle, dann am Ende bei Arsenal, dann die Zeit in Paderborn, die wir jetzt besprochen haben. Und du sprichst davon, dass es in Paderborn ja auch darum geht, den Staff, die Spieler alle ein bisschen besser zu machen und sich zu entwickeln. So, jetzt stellt sich natürlich so nach dem ganzen Gespräch dann die Frage, wie sieht denn dein Weg aus? Also wie ist denn deine Vision? Weil ich meine, du machst ja auch eine Entwicklung mit und hast ja beeindruckenderweise ja schon, wenn ich mir überlege, wie du gesagt hast, als ich aus der Türkei zurückgekommen bin, habe ich überlegt, ob ich, also den Trainerschein zu machen in Köln, zack, zack, zack, zack, zack. Das heißt, du weißt ja eigentlich schon, was du willst, sage ich jetzt mal. Was ist denn, also, und ich bin ja ein ängstlicher Mensch, habe ich ja eben gesagt, ich habe manchmal Sorge, dass es dem SCP mal irgendwann nicht so gut geht. Also habe ich natürlich Angst, nachdem ich dich jetzt kennengelernt habe, dass du vielleicht nicht mehr da bist. Kannst du mir A, die Angst nehmen, dass du sagst, hey, also A, hast du was anderes vor? Und B, wenn nicht, könntest du mir auch die Angst nehmen, Markus Krösche hat mal gesagt, niemand ist größer als der Verein, dass die Struktur mich hier noch bis in die Rente und das sind noch 30 Jahre so verfolgt, dass ich im Ruhestand noch erste, zweite, mindestens dritte Liga in Paderborn genießen kann. Also erstmal zu dir.
Ja,
Wie sieht dein Plan aus?
es ist schön, dass es heute so ein Gespräch ist, wo ich dir so Ängste nehmen muss oder
Ja,
Ängste nehmen darf. Das ist schön.
gerne.
Darf, also Ängste nehmen darf, das ist schön, Sebastian. Das mache ich auch in diesem Fall gerne. Du kannst beruhigt sein. Der Verein ist sehr gut aufgestellt. Der Verein hat in den letzten Jahren eine fantastische Entwicklung genommen. Wir haben eine gute Führung. Wir spielen im Konzert der Großen mit, können uns sowohl in der Profimannschaft als auch im Nachwuchs mit den Besten in Deutschland messen. Und wir sind da so gut aufgestellt, dass egal wer mal vielleicht sich verändert, was ja auch legitim ist. Der Fußball bietet viel und viel mehr und da darf man niemandem das übel nehmen. Also egal, wer da irgendwelche Veränderungen vielleicht erfährt, der Verein wird weiterhin stark sein, wird wieder gute Leute reinholen und dementsprechend bitte sei beruhigt. Das bist du hoffentlich auch und du lächelst und das ist schön. Da wird man immer wieder gute Leute reinholen, die diesen Weg auch bereit sind, mitzugehen, mit voller Energie und wie man bei uns so schon sagt, mit Herzblut.
Okay. Ich nehme das jetzt noch nicht als Wertung, dass du zu dir noch nichts gesagt hast. Stelle ich die Abschlussfrage stattdessen, die wir immer stellen beim Podcast. Das hat der Marco, der hier im Podcast ist, der stellt die jedem Gast, den wir haben, und ich finde die gut und nehme die heute auch mit rein. Fernab vom Fußball, ja, muss sich nicht, kann sich, aber muss sich nicht auf Fußball beziehen, sondern nur auf dich als Mensch. Wovon träumst du und welchen Traum möchtest du dir unbedingt einmal erfüllen?
Wovon ich träume. Also jetzt rein auf Fußball bezogen.
Nee, überhaupt nicht auf Fußball, als Mensch. Also ich kann nicht, weil die Frage immer so einen erschlägt, viele Spieler, junge Spieler, wir hatten Maxi Rohr, glaube ich, zu Gast, zum
Ja.
Beispiel, wir hatten Felix Götze und so weiter. Und bei vielen Spielern bezieht sich das oft auf das Thema Reisen, gerade bei den jüngeren Spielern, also die, die noch so in den 20ern sind, die sagen, erzählen oft, ja, ich will hier und da hinreisen, das wäre toll, was ich interessant finde, weil so ein Mensch, die könnten ja reisen, aber ich glaube, da ist dann so, eine Weltreise kam oft so, also muss nicht, kann natürlich mit Fußball zu tun haben, muss es aber nicht. Also was ist dein größter Traum, den du dir mal unbedingt erfüllen
Ja.
willst? Ja.
Ja, also wenn man jetzt das auf das Leben bezieht, klar geht es erstmal um die Gesundheit der Familie, der Menschen, die mir nahe sind, meiner Kinder, meiner Frau und natürlich der Freunde und allen Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Da geht es erstmal darum, dass sie alle gesund bleiben. Das ist ja bei jedem gleich, denke ich. Träumen, ja, ich träume schon von einem friedlichen Miteinander bei uns in Deutschland hier, aber vor allem auch auf der ganzen Welt, dass man da ja hoffentlich ja, nicht so viele Kriege mehr erleben, dass Menschen nicht mehr so viele Kriege erleben müssen und da eben das alles ja vernünftiger und friedvoller miteinander zugeht. Das ist natürlich der übergeordnete Traum so. Auf den Fußball bezogen, ja, ist der Traum, dass möglichst viele, viele Spieler, die in der Jugendausbildung bei uns quasi ausgebildet worden sind, dass wir einen Großteil der Profimannschaft mit solchen Spielern quasi versehen können und dass möglichst viele irgendwann mal in der Startelf stehen. Gleichzeitig, das wäre ein Traum so fußballerischer Art. Und persönlich für mich, ja, ich möchte, das ist jetzt kein Traum, sondern einfach ein Ziel, immer maximalen Spaß und Freude an der Arbeit haben. Das habe ich in meinem Job. Das befriedigt mich, da wirklich teilhaben zu können an Entwicklungen von Menschen, unterstützend beitragen zu können. Und ja, das ist so vielleicht von mir eine Antwort
Sehr
auf
schön.
eure letzte Frage.
Ja, genau. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Und danke vor allem für die Zeit. Jetzt über 2 Stunden in Summe, glaube ich, gesprochen. Tolle Einblicke bekommen. Und gibt es noch, nach der letzten Frage, hast du noch etwas, was du sagen möchtest, was ich dich nicht gefragt habe, was du loswerden möchtest? Das wäre jetzt dann die Gelegenheit. Ansonsten beenden wir die Sendung und wir gehen dann ins Wochenende wahrscheinlich gleich. Vielleicht.
Abschließend möchte ich mich bei dir bedanken für 2 sehr schöne Stunden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und den Zuschauern oder den Zuhörern in diesem Falle möchte ich sagen, dass sie den SC Paderborn immer, egal wie so ein Spiel verläuft, wie so eine Phase gerade ist, immer maximal die Treue halten sollen. Aber so kennt man das eigentlich in Paderborn, maximale Unterstützung. Macht die Spiele zu Festspielen, zu einem Feiertag. Und es kann sein, dass man vielleicht jetzt mal ein Spiel mehr verliert in der Bundesliga, kann ja sein. Aber dann besonders dann da sein, gerade wenn es schwierig wird gegen Top-Mannschaften, da ja, da noch mal mehr anfeuern und zur Seite stehen. Und ganz, ganz wichtig natürlich für mich in meiner Rolle, in meiner Position, unterstützt bitte auch den Nachwuchs, weil das ist die Basis von allem, das ist unser Fundament. Geht zu den Spielen der U21, der U19 bis hin zur U11, unterstützt das Nachwuchsleistungszentrum an alle Zuschauer, aber auch an alle Geschäftsleute. Also es lohnt sich immer, in den Nachwuchs zu investieren, das wissen wir. Und deswegen freuen wir uns über jeden Sponsor, über jede Zutat, über jede Form von Unterstützung. Lasst uns gemeinsam in Paderborn und auch in Ostwestfalen die jungen Menschen, die Talentierten, aber auch die Untalentierten vielleicht oder weniger Talentierten unterstützen und für den Nachwuchs einfach das Maximale geben.
Sehr gut, sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, damit können wir gut enden und ja, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder mit dem Interview mit Dr. Anne Thyssen. Da geht es dann hier weiter um ja, ihre Arbeit als Leiterin Pädagogik und Innovation. Und ja, alles klar. Dann würde ich sagen, tschüss und eine gute Zeit.
Ciao.